kidding me? Michaels, are you going to try to beat Bret Hart with a sharpshooter? Yes, he is!
Hallo und herzlich willkommen.
Entschuldigung.
Alles gut. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe eures liebsten Retro-Wrestling-Magazins Headlock Cross Radio Nukular. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn diese Aussage wird, So, also, wir sind zurück in Bockform. Diese Ausgabe. Jetzt erstmal Werbung. Olaf, nicht lachen. Werbung. Achtung. Folgendes, ihr wisst, normalerweise müsst ihr $2 zahlen auf Patreon, um diese Ausgabe zu hören. Falls ihr das nicht gemacht habt und trotzdem diese Ausgabe hört, dann denkt ihr euch jetzt, wie ist das denn möglich? Bin ich ein Magier? Nein, ihr seid keine Magier, sondern die Jungs von 2K haben im Prinzip für euch das Trinkgeld bezahlt. Die Jungs sponsern das Ganze mit WWE 2K20 und da gibt es drei Ausgaben von. Nämlich die normale Ausgabe, die Standardversion, dann die Deluxe Edition und es gibt, haltet euch fest, haltet eure Socken fest, wenn ihr Retro-Wrestling-Fans seid, es gibt nicht die SmackDown 20th Anniversary Edition und alles ist ab jetzt vorbestellbar und erscheint am 22. Oktober 2019. Ist das ein Ding, Olaf?
Das ist der Wahnsinn. Ja, da schöne Grüße an die Kollegen von 2K natürlich, dass die hier sowas möglich gemacht haben, weil ich weiß genau, dass auch sowohl eure Hörer bei Radio Nukular als auch unsere Hörer natürlich bei Headlock da riesig Spaß dran haben werden, uns beiden Labertaschen hier so ein bisschen zuzuhören. Und du hast gerade schon WWE 2K20 angesprochen. Da war die neueste Nachricht, die da noch reingekommen ist, war ja, dass es da eine neue Edition der 2K-Türme geben wird, nämlich mit Roman Reigns. Und ich weiß, einige werden jetzt buhen und so, aber die Türme, finde ich, die habe ich sehr
gemocht. Wegen der Türme, nicht wegen Roman Reigns.
Nein, niemand würde Roman Reigns ausbuhen. Ne? Der ist ja neben Becky Lynch auf dem Cover von WWE 2K. Und bei den Türmen, da gibt's dann erstmal kleine Live-Action-Einspieler von und mit Roman Reigns. Und da kann man dann eben in 16 Matches noch einmal die größten Begegnungen, Auseinandersetzungen von und mit Roman Reigns und seinen größten Gegnern noch einmal nachspielen. Wieso auch nicht? Ich mochte den Türme-Modus immer sehr gern und bin auch mal gespannt, was man dieses Jahr draus macht, ne?
Sehr gut. Freue ich mich. Vielen Dank nochmal an die Jungs von 2K, beziehungsweise direkt an WWE 2K20. Sagen wir eigentlich WWE 2K20 oder sagen wir WWE 2K20?
Ich weiß es gerade.
Sagen wir WWE, ich weiß es nicht. Aber wir sind ja multilingual. Wir sagen einfach WWE 2K20.
Ja, WWE.
Dann hast du auch noch so einen schönen Reim. WWE 2K20.
Genau das, ja. Irgendwie so. Multilingual ist ja in. Englisch ist ja auch. Meine Mutter hat immer gesagt, Englisch ist modern und so. Also, ist es das immer noch?
Hat sie auch wirklich gesagt, modern und so?
Ja, manchmal schon. Irgendwoher muss ich ja meinen komischen Sprachrhythmus haben, weißt du?
Ja, jedenfalls Dankeschön. Deswegen ist das Ganze hier nicht hinter einer Paywall. Daumen hoch an die Jungs von 2K. Wir begleiten jetzt quasi bis zum Release das Ganze in jeder Ausgabe ganz, ganz kurz mit News. Und dafür zahlen sie im Prinzip eure Trinkgelder. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Und weißt du, was auch schön ist, Olaf?
Sag's mir.
Es ist schön, dich zu hören zum einen. Es war schön, dich anzufassen auf der Gamescom, denn das haben wir auch ganz, ganz kurz nur geschafft.
Das stimmt.
Wir waren ja beide auf der Gamescom, beide aber sehr, sehr beschäftigt.
Natürlich.
Und haben wir uns nicht bei Nintendo ganz kurz gesehen?
Nee, bei Microsoft haben wir uns gesehen.
Stimmt, bei Microsoft haben wir uns gesehen, aber bei Nintendo doch auch, oder?
Nee, bei THQ Nordic oder so. Da bin ich einmal kurz an dir vorbeigerannt. Du warst busy im Gespräch und ich war auf dem Weg zur nächsten Präse.
Zu Präse. Okay. Ja, war jedenfalls typisch Gamescom, sehr viel Bequatschen, sehr wenig Zeit für wichtige Dinge. Aber jetzt sind wir hier zusammengekommen, um im Prinzip den vierten Wrestler, ja, eigentlich meine Nummer 2, aber den vierten Wrestler in unserer Reihenfolge. Die erste Folge handelte von Undertaker, vom Undertaker.
Richtig.
Die zweite Folge war The Rock, die dritte Folge war Shawn Michaels und jetzt sprechen wir im Prinzip mit einem größten Widersacher oder einem der größten Widersacher von Shawn Michaels, beziehungsweise wir sprechen über den größten Widersacher. Wir sprechen leider nicht mit ihm, sondern nur über ihn. Die Rede ist natürlich vom einzigartigen Bret the Hitman Hart.
Ja, ich glaube, das ist so auch bei mir einer der absoluten Helden meiner Kindheit. Ich glaube, das habe ich jetzt in jeder Ausgabe gesagt, aber Bret Hart war wirklich.
Du hast einfach sehr viele Helden gehabt, ist doch schön.
Ja, aber Bret Hart war auch wirklich einer meiner Lieblinge, weil wenn man ja so zu dieser Wrestling-Hochzeit, also 92, 93, 94 irgendwie beim WWF-Programm eingeschaltet hat, dann ging es gar nicht irgendwie an Bret Hart vorbei. Der hatte die großen Fäden, der hatte lange Zeit über da das große Gold. Und die Geschichten, die da erzählt worden sind, die rankten sich eigentlich immer um ihn. Und ich war ein riesiger Bret Hart-Fan, auch wenn er nicht die größte Charisma-Bombe gewesen ist. Aber irgendwie, der hat ja auch gerade hier in Deutschland so eine riesige Fanbase gehabt. Ich glaube, du warst auch einer von denen, oder?
Ich war auch einer davon. Ich war immer großer Sympathisant. Fan ein wenig. Aber er stand in meinen Augen immer noch im Schatten von seinem Bruder, von Owen Hart. Zumindest bei mir. Ich bin wahrscheinlich auch der einzige Mensch, bei dem es so ist. Aber das ist okay. Bei mir ist aufgefallen, ich habe mich jetzt auch vorbereitet natürlich wieder auf den Podcast. Und mir ist aufgefallen, das, was du gerade gesagt hast, zwei Dinge möchte ich kurz reinwerfen. Okay. Zum einen, ja, ich fand auch jetzt, als ich die Sachen nachgesehen habe, dass er gar nicht der krasse Charismatiker war, für den ich ihn gehalten habe. Ich habe das immer so im Hinterkopf gehabt. Oh, das war so ein Charisma. Er ist reingekommen. Ich hatte direkt gute Laune. Aber das war gar nicht so. Ich habe das jetzt gerade gesehen und er war schon immer ein bisschen hochnäsig.
Ja, also er hat so seine eigene Art natürlich gehabt. Da war er ein ruhiger Charakter irgendwo. Ich finde, Bret Hart hat sich immer durch seine Arbeitsmentalität und durch die Art und Weise, wie er sich dargestellt hat, natürlich auch irgendwie ausgezeichnet. Er war schon jemand, der sehr von sich überzeugt gewesen ist. Das ist ja ihm ja auch später so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Es ist ihm so ein bisschen zum Nachteil gereicht worden, natürlich auch später dann, gerade was so sein eigenes Standing in Kanada angeht. Da gab es ja dann auch diverse Diskussionen drüber. Aber ja, also die absolute Charisma-Bombe war er nicht. Aber ich mochte ihn trotzdem, weil er gerade einfach so zu Beginn der 90er und Mitte der 90er einfach so diesen absoluten Good Guy präsentiert hat. Weißt, der hat immer für das Gute gekämpft und hat den Kindern die Sonnenbrille geschenkt. Und ich mochte den einfach. Ich kann es dir nicht genau sagen, wieso. Ich hatte einen lebensgroßen Starschnitt von Bret Hart bei mir aus dem WWF.
Bravo.
Nee, aus dem WWF-Magazin gab es das damals, über mehrere Ausgaben aus dem deutschen WWF-Magazin, hatte ich dann bei mir im Kinderzimmer hängen und so und ganz viele Poster und so weiter und so fort. Auch, wir sind ja hier beim Retro-Podcast, da darf man auch peinliche Geschichten erzählen. Ich hatte damals in meinem Kinderzimmer, das aus irgendwelchen Gründen hatten meine Eltern eine Tapete ausgesucht. Soll ich dir sagen, was da drauf war?
Bitte.
Na, da waren kleine Bärchen und Herzen drauf.
So. Okay.
Und irgendwie sind wir nie dazu
gekommen. War das eine coole Nummer von
mir. Und irgendwie sind wir halt nie dazu gekommen. Ich habe nie daran gedacht, dass man das hier überstreichen könnte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich stattdessen einfach dann irgendwann, als ich dann genug Poster zusammen hatte, habe ich dann einfach die kompletten Bärchen und Herzchen einfach mit Dingen überklebt, mit Wrestlern und so weiter und so fort. Und dann waren die Bärchen weg und dann waren halt die ganzen großen Bären da, so ungefähr.
Okay, aber du hättest ja auch einfach die Herzen bemalen können mit dem Totenkopf. Dann hättest du das Bret Hart Logo gehabt.
Stimmt, aber dafür hat's bei mir künstlerisch nie gereicht, muss ich zugestehen. Aber ich habe auch noch eine schöne Erinnerung an Bret Hart übrigens. Also ich hab ihn damals als Jugendlicher einmal live gesehen. Im Saturn bei der Autogrammstunde. Da war ich einmal in Köln und dann ist Bret Hart angekommen. Und ich weiß noch, dass ich unfassbar aufgeregt war und das allein so seinen Helden mal zu sehen, für mich gereicht hat, dass ich da wirklich selig aus der Veranstaltung rausgegangen bin, obwohl ich kein Autogramm bekommen habe, weil die Schlange so extrem lang gewesen ist.
Ich wollte sagen, wie lang war denn diese Schlange scheinbar? Also wenn wir in Köln vom Saturn reden, ist wahrscheinlich der in der Innenstadt, der da seit 35 Jahren ist.
Ich glaube, es war der am Hansaring, glaube ich.
Okay.
Der große Saturn, meine ich, war das. Mhm. Also das war halt eine ewig lange Schlange. Und ich weiß, dass alle anderen meiner Freunde nicht die großen Bret Hart-Fans gewesen sind. Und ich glaube, wir wollten ins Kino. Ich glaube, ich weiß nicht, zu der Zeit wahrscheinlich Dracula tot, aber glücklich oder sowas. Und dann, ja, habe ich gesagt, komm, guck mal einmal ganz kurz. Habe mich einmal kurz gefreut und dann sind wir weitergegangen. Schade. Ende der Geschichte.
Ich dachte, es sei noch irgendwas passiert, dass er gesagt hätte, wow, in 30 Jahren wirst du auch im Ring stehen.
Nee, ich habe ihn ja leider nicht getroffen, weil ich bin ja nicht rangekommen. Also von daher gibt's da keine Geschichte. Ich habe ihn hinterher noch mal gesehen, als er quasi auf den Ausläufern seiner WCW-Karriere gewesen ist. Also wo er mit einer Gehirnerschütterung noch mal bei einer Deutschlandtour dabei gewesen ist und sich auch entschuldigt hat dafür, dass er nicht antreten kann. Und wo es dann auch noch mal eine kleine Rede zu Owen Hart gegeben hat, der da vor kurzem gestorben war und solche Sachen. Es war sehr emotional. Deswegen, also ich habe sehr viele emotionale Erinnerungen eigentlich an Bret Hart und genauso auch an die vielen Matches, die er bestritten hat.
Okay. Also eine meiner größten Erinnerungen ist, dass ich früher immer mit meinem Vater auf Trödelmärkten war. Und war super cool. So, man läuft halt rum, sucht nach C64 und Amiga-Spielen. Und wenn man dann zu Hause ist, dann, jetzt installieren wir das und dann starten wir das und spielen das. Ja, das wird so cool. Und das war aber auch die Zeit, wo es halt so super viele Fake-Wrestling-Shirts und yeah. Wrestling-Spiegel. Also, gibt's heute gar nicht mehr. Ich habe auch mal geguckt, bei eBay gibt's so einen Spiegel. Ich hätte gerne so einen Spiegel von Bret Hart oder von Owen Hart, um den an meinem Arbeitsplatz zu packen. Aber das war quasi ein kleiner Spiegel, ich sag mal DIN A4, vielleicht ein bisschen größer. Und da war im Prinzip draufgedruckt einer der Wrestler.
Ja.
So, dass der Spiegel eigentlich wieder obsolet war, weil man ihn nicht gesehen hat. Aber von der Theorie her war das halt eine coole Idee. Und sowas gab es immer. Das ist halt eine meiner Erinnerungen, dass ich auf diese Trödelmärkten war. Ich habe ein Lex Luger-Shirt gehabt, ich hatte ein Doink-Shirt, ich hatte ein Bam Bigelow-Shirt.
Nur die großen Stars, ja?
Ja, also alles, was irgendwie Rang und Namen hatte zumindest.
Ich hatte so einen Spiegel mit dem Ultimate Warrior.
Okay.
Meine
ich. Das, so ein Spiegel war, das war damals ein Ding, ne?
Total. Ich hab das garantiert auch bei uns. Also ich komme ja vom Dorf irgendwo und ich bin mir sehr sicher, dass ich das irgendwie auf der Kirmes oder so gekauft habe bei uns. Wo dann auch
genau, Kirmes war es auch immer. Warte mal, ich guck mal schnell nochmal bei eBay. Ich habe bei Kleinanzeigen halt meistens geguckt, aber ich gehe jetzt mal auf das große eBay und such mal nach WWF wahrscheinlich noch besser, ne?
Ja.
Und dann Spiegel.
Ja, WWF Bret Hart oder sonst irgendwas.
Oh!
Was?
Okay, Bruder. Hier sind 30 Spiegel für 400 Euro. Aber hier sind auch einzelne Spiegel. Okay, ich habe bei eBay Kleinanzeigen habe ich geguckt. Hier sind auch tatsächlich die ersten beiden, sind genau die, die mein Bruder und ich hatten. Hier ist der, steht hier auch einfach cooler Bret Hart Hitman Spiegel.
Ja. Endlich.
Das ist ein cooler Bret Hart Spiegel. Nicht irgendeiner, ist ein cooler.
Das ist wichtig.
Gibt es das von Owen Hart auch? Gab's?
Ich glaube, Owen war damals nicht groß genug, so um so coole Spiegel zu haben. Ich glaube, da hat man eher auf die bekannten Namen so gesetzt. Guck mal, also wenn wir sprechen jetzt ja über so einen Zeitraum, keine Ahnung, 93, 94 ist Owen natürlich gerade so durchgestartet, aber ich glaube, der war ja auch fast nur, als er richtig groß geworden ist, war eigentlich nur Bösewicht. Also von daher, weiß nicht. Ich glaube, ja, das gibt es.
Es gibt einen Funko Pop von Bret Hart. Gibt es hier unterschrieben von Bret Hart für 125 Euro. Das ist schon cool.
Ja, erstmal markieren und dann für später erstmal, 3-2-1-1.
Ja, das heißt, den markieren kann man ja jetzt einfach kaufen.
Warum auch nicht? Ich muss sagen, also ich habe auch noch so, also wenn ich nach meiner ersten Bret Hart Erinnerung fragst, dann ist das bei mir WrestleMania 6, das Match gegen die Bolschewiks damals, wo ja, dieses Geräusch, was ertönt ist, als ich glaube, es war Jim Neidhart, der hat, glaube ich, Nikolai Volkov von hinten niedergeschlagen und das Mikrofon hat so beim Singen der Nationalhymne so ein ganz lustiges Geräusch gemacht und dann dieser extrem kurze Kampf zwischen den beiden Teams, den dann die Hart Foundation auch sehr, sehr flott gewonnen hat, und dadurch dann auch sich quasi den Weg wieder geebnet hat, um ja den Tag Team Title sich wieder zurückzuholen damals. Also das ist so eine meiner ersten Erinnerungen. Und dann natürlich, ich glaube, da wirst du dich auch noch dran erinnern können, SummerSlam 91 gegen Mr. Perfect. Und das ist ein Klassiker, muss man sagen. Also da wirst du wahrscheinlich auch noch ein paar Erinnerungen dran haben, oder?
Generell, Bret Hart ja eigentlich so ein SummerSlam Mann. Also der Kampf gegen, oder einer der beiden großen Kämpfe gegen Owen Hart war ja auch beim SummerSlam.
Das stimmt, und das Cage-Match damals.
Genau, und SummerSlam, also wenn du sagst, so ja, der Undertaker ist irgendwie so Mr. WrestleMania oder Mr. Groß-Event, der war Bret Hart schon immer so Mr. SummerSlam. Ich weiß aber gar nicht, warum das so ist. Jedenfalls, ich war ja nie ein großer Mr. Perfect-Fan, das ist ein Gespräch, das in jeder Folge auftaucht, ich weiß. Aber deswegen ist es für mich auch kein Kampf, der jetzt, also ja, es ist ein guter Kampf, aber es ist kein Kampf, mit dem ich jetzt emotionale große Dinge verknüpfe. So.
Fair enough.
Ich glaube, ja. Das erste Mal, als ich Bret Hart gesehen habe, war eine VHS-Aufnahme damals, als mir Wrestling so nahe gebracht wurde. Kann das sein gegen Killer Bees oder sowas?
Ja, möglich.
Im Tag-Team mit Jim Neidhart, oder? War das?
Warte mal, ja, das war die Hart Foundation damals.
Ja, genau. Warte mal, Killer Bees Hart Foundation. Das gab's, ne? Die hatten,
ja,
die hatten so gestreifte Hosen, oder?
Ja. Die gab's auf jeden Fall. Jim Brunzell und
ich sehe es gerade. Das ist ja super.
War ein passables Tag-Team, muss man dazu sagen. Mir fällt gerade der Tag-Team-Partner von Jim Brunzell nicht mehr ein, aber war auf jeden Fall ein gutes Tag-Team. Aber für mich ging eigentlich die Zeit dann wirklich erst dann los.
Killer Bees ist halt schon geil. Was seid ihr?
Jetzt weiß ich wieder. Brian Blair und Jumping Jim Brunzell, das waren die Killer Bees. So. Ich kann es hier nicht auf mir sitzen lassen, da ich das nicht mehr weiß.
Oh Gott, ist das alles grausam, ey.
Ja, also.
Aber ich sehe gerade alle Spiegel, die wohl gemacht wurden. Warte ich. Oh, Hulk Hogan hatte 4, scheinbar.
Oh ja.
Aber das sind auch keine offiziellen. Also sind ja keine offiziellen.
Nee, überhaupt nicht. Das sind ja alle Bootleg-Dinger da gewesen.
Ja, also kann man ja nicht sagen, das sind alle, die gemacht wurden, weil hier steht jetzt so alle, die gemacht wurden. Hier ist auch einer, der ist einfach ein Autogramm drauf gedruckt und also mit echtem Autogramm. Ja, das wird sein. Aber das war früher so, ne? Da hing dann eine Fußballfahne und daneben war ein Wrestling-Spiegel.
Total. Ich meine, wie gesagt, Bret Hart war eben auch damals, der war halt auch hier Mainstream angekommen. Der hat auch zig Bravo-Ottos gewonnen und so weiter. Also ja. Das war eine große Nummer hier in Deutschland. Der war einer der absoluten Sporthelden. Also der war ja auch, war der nicht auch auf dem Cover der Bravo und all sowas? Also der war einfach hier überall und war ein TV-Phänomen eigentlich. Ne? Und war hier das Aushängeschild für die WWF und hat ja auch immer gesagt, dass ihm auch gerade die Fans in Deutschland insgesamt natürlich die Fans in Europa extrem viel bedeuten. Also der war da jemand, der hier einen extrem hohen Stellenwert gehabt hat, auch durch seine Art und Weise. Ne? Und auch da vielleicht nochmal so ein bisschen zum Auftritt. Ich finde ja eigentlich immer so, das Outfit von Bret Hart ist ja eigentlich gar nicht so, wie man sich das ja so bei einem Wrestler vorstellt. Ich meine, die Musik war so okay, dieses Gitarrenriff, das hat sich dann irgendwie schon so eingebrannt. Aber so seine Montur fand ich am Anfang erstmal so ein bisschen unsexy, weil die war natürlich, hieß ja damals auch teilweise die Pink and Black Attack, wurde er ja genannt. Ja. Aber gerade dieses Rosa ist natürlich schon so eine Farbe, die man dann so als junger Heranwachsender irgendwie ein bisschen merkwürdig findet. Dann auch mit der Sonnenbrille. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich so eine Sonnenbrille bekomme, hab's aber nie.
Ja, aber jeder. Also ja, natürlich. Wirklich, weißt du, wer eine hat?
Sag's mir.
Max hat eine.
Ach.
Ja, der hat die, oder hat er nur Bret Hart getroffen? Nee, hat die Brille geschenkt bekommen.
Weil er in der ersten Reihe gestanden hat?
Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch eine Fähre und hat sie vom Nachttisch geklaut. Ich weiß es wirklich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe dir die Geschichte jetzt schon 6-mal erzählt und ich habe es immer wieder vergessen jetzt. Aber was ich noch sagen wollte, weißt du, warum ich glaube, dass er auch in Deutschland so einen großen Erfolg hatte?
Sag's mir.
Wegen David Hasselhoff. Und du denkst dir jetzt, hä, wo ist denn da die Verknüpfung? Aber, ich sag's dir jetzt ganz genau, ich weiß es nicht, aber, also mein Gedanke daran ist, David Hasselhoff ist halt ein geiler Typ gewesen und hatte so Knight Rider und sowas. Und ja. Als ich ein Kind war, mochte ich Knight Rider, aber ich mochte auch Wrestling. Und plötzlich hat alles für mich Sinn ergeben, weil es war auch so schwarz, dunkel und Knight Rider, die Farben und sowas. Keiner, der das jetzt gerade hört, würde es nachvollziehen können. Aber für mich gehörten Bret Hart und David Hasselhoff immer, das waren für mich die größten amerikanischen Stars, die ich kannte.
Alle beide.
Und da gab's noch Bon Jovi und Michael Jackson.
Ja, naja, Bon Jovi, ne? Und vor allen Dingen ist, Bret Hart ist ja auch noch Kanadier.
Das macht, muss ja, man ja, klar. Sagen. Also aber das war mir als Kind, war ich ja so Kanada, ja, keine Ahnung, Bruder.
So, das ist so wie Bayern.
Alberta, Kanada. Ja, ja, klar, was erzählt der denn da? Das ist auch alles amerikanisch.
Natürlich. Ich meine, WWF ist ja auch ein extrem amerikanisches Produkt gewesen. Und ja. Ja, also Bret Hart, wie gesagt, Held meiner Kindheit. Und da auch da wieder, wenn ich jetzt da ein bisschen weitergehe, irgendwie so in der Zeit, WrestleMania 8 habe ich da immer im Kopf, das Match gegen Roddy Piper natürlich, dieser unglaubliche Fight, den sich die beiden besten Freunde geliefert haben mit Bret Hart, der sich da eine Platzwunde zugezogen hat, also in Anführungsstrichen zugezogen hat. Ne? Ich liebe diesen Kampf bis heute. Ich finde den so gut und den haben wir auch schon mal bei uns im Match of the Week besprochen. Der macht so einen Spaß heute noch und einfach weil die Figuren da so gut zusammenpassen, wo die beiden sich echt da nichts schenken und auch ein ganz großes Drama einfach erzählen. Habe ich geliebt. Und dann, du hast es gerade angesprochen, England und Bret Hart, dann sind wir ja schon beim SummerSlam 92 angekommen, hier gegen seinen Schwager, gegen Davey Boy Smith damals im Wembley Stadium. Auch ein ganz großes Match, was auch bis heute einfach ein Klassiker ist und vielleicht sogar der größte SummerSlam Main Event, den wir jemals gehabt haben. Ich liebe diesen Kampf einfach. Kannst du dich noch dran erinnern?
Grob, aber für mich war es damals sowieso so, also man muss ja dazu sagen, Bret Hart, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist ein Familientyp, So, also die Hart-Familie ist ja jetzt nicht nur einer, sondern das sind ja gefühlt 38 Leute.
Mindestens, ich glaube, es sind sogar noch mehr.
Ja, genau. Und also alle, die schon zu dieser Zeit groß waren. Und die hatten halt irgendwie alle dann untereinander Verknüpfungen. Du hattest den British Bulldog dabei, wie du gesagt hast, du hast Owen Hart dabei. Du hattest Bret Hart natürlich dabei. Dann hattest du auf einmal aber auch Stu Hart und seine Frau, also quasi die Eltern von Bret Hart, die dann immer am Ring standen, irgendwann als Owen und Bret sich verzofft haben. Und das fand ich eigentlich viel, 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 viel spannender, in der Geschichte, also diese ganzen Familienfäden und der mit dem und der gegen den und so weiter und so fort, dann war irgendwie der Schwager, war Jim Neidhart war noch dabei, der kam dann in die WWF irgendwann und dann ging es weiter und das fand ich halt super, super spannend. So, also das fand ich, wie gesagt, spannender als eigentlich ein Großteil der Kämpfe gegen andere Leute, weil eben dann noch so viel dabei war. Also allein der Kampf WrestleMania 10 gegen Owen Hart ist für immer, glaube ich, mein liebster Wrestling-Kampf. Aber das beschränkt sich nicht nur darauf, dass der Kampf gut war. Das war ein schöner Kampf, aber die Geschichte davor und danach war noch viel, viel interessanter. Und als Kind saßt du da. Wann war WrestleMania 10? Warte, ich gucke einmal ganz kurz.
Du weißt, 94. Ganz
Kopf. 94. Genau. Da war ich 9 Jahre alt. Ja. Und für mich war das alles. Für mich war das einfach nichts. Also das war alles echt für mich. So. Und das war damals so, dann war es ja so, ja, der Madison Square Garden, das ist so die größte Arena der ganzen Welt. Und jetzt so, ja, wie viel passt rein? 20.000. So, also ist auch nicht so viel, weißt du? Aber es ist ja trotzdem so, dass es für dich, oder für mich damals war das so Amerika. Das war riesig. So, das war eine andere Sprache und ich war, wie gesagt, 9 Jahre alt. Ich habe alles gar nicht richtig verstanden und nachvollziehen können. Aber dieser Kampf damals, das war einfach für mich der absolute Wahnsinn. Und das war der Wahnsinn wegen der Vorgeschichte, wegen des Bruderkampfes. Also ich hatte auch einen kleinen Bruder, der war 3 Jahre jünger als ich. 3 Jahre, 3 Monate. Das heißt, wir haben auch immer gezofft und so weiter und so fort. Und das war für mich damals einfach, das war mein GZSZ. So mit schützenden Männern. So.
Ja.
Und ich wusste nicht, dass es GZSZ ist. Ich dachte, das sei alles echt. Und war wirklich so, oh, die armen Eltern. Oh Gott. Und dann war das natürlich auch Thema auf dem Schulhof, weißt du? Dann bist du in der 2., 3. Klasse und hast Sammelkarten von deinen Wrestling-Stars. Und das ist halt alles für dich ein großes Thema. Es gab halt lange Zeit nichts anderes als das Gespräch, ja, wer wird denn jetzt den Kampf gewinnen?
Total, kann ich vollkommen nachvollziehen. Nochmal ganz kurz zurück hier auf die Familiengeschichte. Also Bret Harts Vater Stu Hart ist ja mit Helen Hart verheiratet und die beiden haben 12 Kinder. Also Bret Hart hat 11 Geschwister quasi, ne? Also und Owen Hart war, wenn ich mich nicht komplett täusche, der jüngste Bruder quasi aus dem ganzen Wurf, muss man so auszudrücken. Ja, und diese Geschichte der beiden, die war ja legendär. Das Ding hat ja auch hier Feud of the Year Awards gewonnen und keine Ahnung was. Es hat Owen Hart ja wirklich von einem ja soliden Mitkader wirklich in den Main Event katapultiert. Die beiden haben zwar ja, sehr oft natürlich die Cards bestimmt und haben auch einfach durch die Geschichte, die sie erzählt haben und durch die Match-Qualität, die sie abgeliefert haben, einfach da einen extrem hohen Standard gesetzt. Und wir sprechen hier wirklich auch von der Zeit 93, 94, bis dann auch ein bisschen später noch, wo man dann gesagt hat, ja, da war WWF eigentlich jetzt nicht so geil, was das Wrestling angeht, aber gerade diese Leute, die aus dem Hart Dungeon damals gekommen sind, da gehören ja eben Owen Hart, Bret Hart, auch David Boy Smith und so weiter, gehören da auch alle zu natürlich. Die haben da wirklich das Produkt quasi bereichert durch gutes Wrestling, ne? Also wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, du hast gerade den SummerSlam angesprochen, da haben wir im Main Event das geile Match zwischen dem Undertaker und dem anderen Undertaker gehabt. Und davor aber dann eben Bret Hart gegen Owen Hart in diesem unglaublich guten Steel Cage Match, wo dann auch noch mehr Familie mit reingekommen ist. Da saß ja dann zuerst so ein Jim Neidhart irgendwie so 2 Reihen hinter allen anderen Hart-Familienmitgliedern und dann saß eben davor noch ein zurückkehrender Davy Boy Smith und dann hast du irgendwann zwischendurch so hinterher dann die Blöcke gehabt, ne? Dann hat ein Jim Neidhart hat Davy Boy Smith angegriffen und hat dann eben gemeinsam mit Owen Hart Bret Hart attackiert und plötzlich ist dann Davy Boy Smith, der ja auch geliebt worden ist damals, dann wieder zurückgekommen und diese ganze Hart Foundation, ich nenne sie jetzt ganz bewusst so, weil die wurde ja später dann nochmal reformiert, die hat damals das Produkt extrem getragen und die hat's gebraucht, damit WWF auch gerade in dieser Zeit, wo ja, auch hier und da wirklich die Quoten nicht so gut gewesen sind, wo es der Promotions auch nicht so gut gewesen sind, wo es Krisen gegeben hat, Steroidskandal und so weiter und so fort, hat die Promotion wirklich da auch über Wasser gehalten. Und das muss man da auch anrechnen. Und wie gesagt, für mich war das auch eine absolut bestimmte Fehde. Und deswegen, ich habe das immer absolut gefressen. Und ich war auch damals sehr froh, auch da eine lustige Geschichte, nochmal ganz kurz zurückgreifend. Als damals Bret Hart seinen ersten Titel, also seinen ersten WWF Championship Belt von Ric Flair gewonnen hat, weiß ich noch, der hat mich dann ein Schulfreund, der damals, glaube ich, Sky gehabt hat, so Sky-Satellit oder sonst irgendwas, der konnte sich die Shows halt immer sehr viel früher ansehen, als die im deutschen Fernsehen liefen, hat der mich angerufen und meint so, Olaf, Bret Hart hat gerade Ric Flair gewonnen, der ist neuer Champion. Und ich so, das glaube ich dir nicht. Das glaube ich erst, wenn es hier im deutschen Fernsehen gelaufen ist. Und so, doch, doch. Und so. Ja, das war damals eine ganz große Nummer. Also ich, wie gesagt, Bret Hart war einer meiner absoluten Favoriten da. Aber er hat natürlich auch ein paar, ja, ich sag mal, da waren auch ein paar Sachen dabei, die mir da natürlich dann nicht gefallen haben. Also wenn man das an diese Fehde mit Bob Backlund danach erinnert, ne, diesem Submission-Match. Ich weiß, du mochtest Bob Backlund. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, oder?
Ja, aber also ich hatte immer Angst vor ihm.
Na gut,
ich hatte Angst vor ihm, aber fand ihn auch ein bisschen geil. Also geil im Sinne von cooler Typ einfach. Weil der war halt einfach wahnsinnig.
Ja.
Also Bob Backlund war einfach wahnsinnig. So, der war für mich halt wahnsinnig. Ich hatte Angst vor ihm, weil er so unberechenbar war in seiner ganzen Performance. Ich habe gerade nur noch mal nachgeguckt. Stu Hart, ja, also Bret Harts Vater, unter Privates. Stu Hart war 53 Jahre lang mit Helen Hart verheiratet und zog mit ihr 12 Kinder groß. Die 4 Töchter der Familie heirateten später auch Wrestler. Von den 8 Söhnen wurden 7 Wrestler, der 8. Wrestling-Ringrichter.
Das ist auch so, okay. Tja. Krass. Eine ist aus der Art geschlagen.
Ja.
Ja, aber das ist halt wirklich, also die Hart-Familie ist ja da auch mit Schicksalen natürlich geschlagen irgendwo und aber auch eben eine echte Wrestling-Dynastie, ne, die das Wrestling in Kanada extrem geprägt hat. Auch da die Beziehung zu WWF ist ja da auch, ist zwar eine gute Beziehung irgendwo über eine gewisse Zeit lang gewesen, aber auch da regiert natürlich extrem das Geld, was er da auch noch mit reingekommen ist. Aber ja, also Hart-Familie absolut wichtig fürs Professional Wrestling gewesen. Lass mich noch so ein bisschen weitergehen. Ich habe schon angesprochen hier, die Fehde mit Bob Backlund war nie so absolut meins. Und dann gab es ja dann später auch noch die Fehde mit einem Shawn Michaels. Die schwelte hier eigentlich schon immer. Ich meine, die beiden haben schon bei der Survivor Series 92 irgendwie Matches gegeneinander bestritten. Davor auch schon ein sehr, sehr frühes Leiter-Match. Noch bevor Razor Ramon und Shawn Michaels irgendwie gegeneinander im Ring gestanden sind, waren es ja Bret Hart und Shawn Michaels, die damals, glaube ich, in einem, ich glaube, es war ein Coliseum Video, so ein Ding irgendwie bestritten. Auch das sehr gut übrigens. Also es war auf irgendeiner Kaufkassette, die ich damals hatte, war das mit drauf. Und was hat für dich damals diese Fehde zwischen Bret Hart und Shawn Michaels ausgezeichnet?
Meine Antipathie der Fehde gegenüber eigentlich.
Okay.
Also ich war wirklich so, oh Mann, ey, wir sind beide ganz schön cool. Warum? Oh Mann. Kennst du das, wenn du Wrestler hast, die du magst und auf einmal sind sie im Lager, wo du bist so, oh Mann, nö, jetzt wirklich. Das einzige Mal, dass ich wirklich immer mitgegangen bin, war bei Owen Hart, weil das war alles so, ja, jetzt ist er böse auf den. Ja, nee, jetzt bin ich auch böse auf die. Ach so, ja, nee, jetzt haben sie sich vertragen. Ja, jetzt finde ich sie auch wieder gut. So. Aber ansonsten war es für mich immer so, ich bin beim Wrestling aber auch wirklich so ein bisschen, immer wenn ich Wrestling gucke, bin ich auf einmal wieder 12. So. Und ich, als ich die letzten Male beim Wrestling war, habe ich halt vor allem die Leute auch beobachtet. Und das ist bei ganz, ganz vielen so, habe ich das Gefühl.
Ja, natürlich.
Dass wenn sie da sind, dann sind sie auf einmal so wieder 12 und sind so, ja, der amerikanische Traum erlebt. So. Und irgendwie ist es halt sehr schön, das Ganze nachzuverfolgen. Aber man wird dann so ein bisschen irrational. So, man ist dann einfach so, ja, das ist jetzt so. Ich finde mich mit dieser Situation ab. Wie so ein Hund, weißt? Wenn du meinen Hund jetzt in den Keller stellst, dann ist so, ja, dann lebe ich jetzt wohl hier. Dann ist das so.
Das ist ja das Suspense of Disbelief, wie man so schön sagt. Also irgendwann, wenn du richtig geiles Wrestling siehst und du lässt dich darauf ein, du lässt dich davon gefangen nehmen, dann bist du auf einmal in dieser Welt drin. Das ist ja auch egal, wenn das gestellt aussieht oder wenn da manches übertrieben ist und sonst irgendwas. Dann willst du einfach von dieser Geschichte gefangen genommen werden und willst dich auch von den Emotionen, die dann in der Halle sind, einfach mitziehen und mittreiben lassen. Das ist ja das Geile an der Sache. Das ist ja das Schöne am Wrestling. Ich glaube, das ist auch für ganz viele einfach ein Grund, weshalb sie Wrestling überhaupt schauen. Natürlich sind die Charaktere wichtig, das sind die Aktionen wichtig, aber vor allem die Emotionen dahinter. Das ist ja das, weshalb Wrestling so eine Anziehungskraft auf einen ausübt. Weißt du, daran erinnert man sich doch. Weißt du, ich erinnere mich doch nicht an den, das ist jetzt wieder aktuelles Geschehen, weil ich erinnere mich vielleicht nicht unbedingt an die fünfte krasse Aktion, aber ich weiß genau noch, wenn diese eine Rückkehr gekommen ist, wenn diese eine Emotion in mir hochgekommen ist, dieser eine Augenblick, klar. Das ist dann das, an was ich mich über Jahrzehnte erinnern kann. Und das macht Wrestling aus, ganz klar.
Komplett. Als ich da in dieser Halle war, jetzt, mein Mann, das ist vor 3 Jahren oder sowas, ich gehe sehr unregelmäßig zum Wrestling, nicht so wie du, muss man dazu sagen. Aber als ich in der Halle war, war halt auch so ein kleiner Junge da, der war so 10 oder sowas. 10, 11 vielleicht. Und bei mir ist es mittlerweile so, für mich ist der Weg das Ziel. So, wer gewinnt, ist mir in 99% der Fällen eigentlich egal. So, weißt? Mhm. Das war früher ein bisschen anders. Und bei ihm war es aber so, dass sein Held dieses Match verloren hat. Und er ist komplett wahnsinnig geworden, hat seinen Vater angemault. Warum nur? Warum? Und hat angefangen zu weinen. Und ich war so, oh Gott, das ist grausam. Aber irgendwie, er musste durch diese Emotionen durch. Und das war schon interessant mit anzusehen. So, der Vater meint auch so, ja, aber Schatz, die wissen doch vorher, wer verliert und wer gewinnt. Das ist doch egal, aber er hat verloren.
Warte mal ab, wenn du deinen Sohnemann zum ersten Mal mit zum Wrestling nimmst.
Ich glaube, das würde ihm gefallen, aber ich bin am überlegen, ob es dann so Rock'n'Roll Bash
irgendwas Wrestling
ist.
Bash.
Ja, so ein Wrestling Bash ist, wo einfach nur laute Musik ist und dann die ganze Zeit Brüste zu sehen sind. Und Leute, und dann kommt der Schlachter und macht irgendwelche Typen kaputt. Das wäre halt, dann hätte ich Wrestling für ihn für immer versaut, glaube ich.
Ja, oder noch viel,
oder
viel interessanter
das Gegenteil. Gemacht. Ja, genau. Sehr viel interessanter gemacht. Also
automatisch ja, Wrestling mit Brüsten gekoppelt, weißt du?
Ja, stimmt. und mit Schlachtern, die einfach alles machen dürfen, weil es echt ist.
Genau das. Genau, ich habe natürlich auch, wir wollen jetzt mal wieder zu Bret Hart zurückkommen, ich habe natürlich jetzt hier auch noch seine Fehde gegen Jerry Lawler vergessen, die ich auch ganz, also die war gut aus heutiger Sicht, weiß ich die zu schätzen, ich fand aber Jerry Lawler damals ganz furchtbar.
Ich auch, ich fand ihn leider, ich habe ihn nicht zu schätzen gewusst als Talker.
Ja.
So, ich hab ihn immer nur als Wrestling, für mich war Wrestling damals super relevant und außerhalb dieser Familiendiskussion war es mir egal, wie gut sie am Mikrofon performen. So. Mm. Und er ist halt einfach ein Performer am Mikrofon und ein okayer Wrestler.
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es
für mich halt schade.
Ja, also bei mir war es sehr, sehr ähnlich. Also ich weiß auch noch, also wenn ich jetzt da wieder auch wieder in meine Gehirnwindung zurückgehe, ich weiß, dass der Jerry Lawler Charakter für mich kaputt gegangen ist in dem Moment, wo ich einen Druckfehler im WWF-Magazin damals entdeckt habe. Und da stand nicht Jerry the King Lawler, da stand Jerry the Kind Lawler. Und in dem Moment habe ich Jerry Lawler nicht mehr ernst nehmen können. Und spätestens als er dann Dr. Isaac Yankem als seinen hauseigenen Zahnarzt irgendwie beim SummerSlam präsentiert hat, der gegen Bret Hart gekämpft hat, war es leider für mich vorbei. Es gab das Kiss My Feet Match oder Foot Match. Das war auch nicht viel besser. Also ja, schwierige Geschichte, aber natürlich ist eigentlich so im Nachhinein war das eine gute Fehde, aber eben nicht meins. Die Geschichte, es gibt ja auch noch andere lustige Fehden, also ich auch da jetzt hier vielleicht nochmal so ganz aktueller Anlass, die Fehde gegen Jean-Pierre Lafitte damals, gegen den Piraten, ne, wo ja. der Pirat ihm die Jacke geklaut hat.
Ich würde sagen, er hat ihm doch die Jacke geklaut.
Genau. Und das war natürlich der Aufhänger dann für die Fehde, aber im Endeffekt muss man dann natürlich eigentlich diese Fehde mit Shawn Michaels, die ja dann mit WrestleMania dann wirklich auch hochgekocht ist mit dem Iron Man Match, was es damals gegeben hat, dieses über eine Stunde, dieses Ding.
Das war auch ein Ding, Alter. Dann geht er aus der Halle und heißt es, nee, es wird weitergekämpft. Und bist so, was? Alter, die haben eine Stunde, haben sie sich auf die Fresse gehauen. So, Shawn Michaels hat nicht aufgegeben aus dem Sharpshooter heraus. Was willst du den beiden denn jetzt noch antun? So, also wie sehr sollen sie sich noch auf die Fresse hauen? Dann kam Bret Hart zurück und das war natürlich auch noch so, ja, jetzt ist er wütend, so, ja. Setzt wirklich 3, 4 richtig miese Aktionen auf Shawn Michaels Rücken. Die Kommentatoren sind natürlich sehr gut dabei, auch zu sagen, so, da wird Shawn Michaels niemals rauskommen, niemand hat diesen Griff jemals überlebt, so, weißt. Und dann setzt ein Switch in Music, dann liegt Shawn Michaels erstmal auf dem Boden, so, und dann kommt natürlich auch wieder der Kommentar so, Shawn Michaels hat noch nie ein Feature-Music gegeben und lag danach selbst so lange auf dem Boden. Was ist denn nur los? Die beiden Kontrahenten können einfach nicht mehr. Sie sind am Ende ihrer Kräfte. Wie soll dieses Match nur enden? Dann wollte, ich glaube, Bret Hart Shawn Michaels in die Ringecke werfen. Shawn Michaels hüpft quasi drüber und setzt ihm nochmal ein Feature-Music, ne? Und dann war es vorbei.
Irgendwie so. Irgendwie so war das. Also ja, und das war eben auch. Ja, absolut, kann ich vollkommen nachvollziehen. Mir war damals der Kampf einfach zu lang. Ich habe diesen Kampf auch, das war auch so ein Ding, das habe ich nicht zu schätzen gewusst. Ich war damals so ein Knallbummkind irgendwie. Ich habe Duke Nukem gespielt und Serious Sam und so. Ich habe meine Aufmerksamkeitsspanne war nicht für ein Match, das ich jenseits der 60 Minuten damals gemacht. Ich fand das ganz schwierig. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass das ein hervorragendes Match gewesen ist, aber diese Emotion ist bei mir irgendwo auf diesen 60, 65, 70 Minuten verloren gegangen.
Ja.
Aber ja, es ist ein herausragendes Match gewesen und es ist ein wichtiges Match innerhalb der Wrestling-Geschichte und das gebe ich ihm auch auf jeden Fall. Und das war ja dann im Endeffekt ja auch schon quasi der Beginn von Bret Harts Charakterwandlung, weil er hat ja dann erstmal eine Pause eingelegt und ist dann ja später zur Survivor Series wiedergekommen, 96, gegen den besten Wrestler von der WWF, wie er es ja damals gesagt hat. Er durfte sich ja seinen Gegner damals aussuchen und das war dann ja eben Stone Cold Steve Austin, der damals frisch gebackener King of the Ring gewesen ist und einer der Aussteiger. Und diese Fehde war ja dann wirklich eine Geschichte, die beide quasi noch mal ja auf eine ganz andere Ebene gebracht hat. Bret Hart natürlich dann hinterher als Heel und Steve Austin wirklich auch als ja legitimen Main Eventer in irgendeiner Art und Weise. Ne? Mhm. Also da sind ja auch, ich finde die ganzen Matches zwischen den beiden sind für mich einfach herausragend. Natürlich ja. Absolute Oberspitze WrestleMania 13, dieses Submission Match zwischen den beiden. Ich habe schon mal auch da bei uns bei Patreon bei Steady Match of the Week erwähnt. Das Match ist für mich eines der besten Matches, die WWF hervorgebracht hat in den vergangenen 30 Jahren oder sowas. Ich finde das herausragend. Ich liebe das. Und ja.
Warum?
Es ist ja dieser legendäre Double Turn gewesen der beiden, ne, wo du hinterher am Ende einen Bret Hart gehabt hast, der als Heel rausgegangen ist und einen Stone Cold Steve Austin, der als Babyface rausgegangen ist. Ich finde, man hat es hier ganz klar dargestellt, in welche Richtung die beiden Figuren gehen und die beiden haben hier eine absolute Schlacht gegeneinander geliefert, inklusive eben eigentlich dem Tabubruch mit dem Blut, was dazugekommen ist. Aber ein Steve Austin hat hier so viel eingesteckt und gefressen und die Härte und das Herz, was er hier gezeigt hat, das stand dann eben im krassen Kontrast zu einem Bret Hart, der dann am Ende sogar ja so ein bisschen betrogen hat, der immer so haarscharf an der Kante zur Legalität gewesen ist innerhalb des Matches und dann aber auch eben sehr, sehr hart die Schwächen, nämlich das Knie von Steve Austin ausgenutzt hat. Ich fand, das war eine hervorragend erzählte Geschichte der beiden, die dann eben in dieser totalen Wendung am Ende, auch mit einem Ken Shamrock als Special Referee oder Special Enforcer, der es damals gewesen ist, da kam einfach so vieles zusammen, dass ich kann mir diesen Kampf heute, und das ist, glaube ich, jetzt schon fast 25 Jahre her, so Pi mal Daumen, also sehr großer Pi mal Daumen, und der Kampf, der funktioniert für mich heute immer noch. Weil der so geil einfach ist. Und der macht einfach so viel Spaß. Und diese Fehde dann später mit der Hart Foundation gegen Kanada, gegen Amerika und so, fantastisch. Ich habe das geliebt damals.
Zwei Sachen. Einmal, wir müssen gleich noch auf Shawn Michaels und Bret Hart generell eingehen, natürlich mit dem großen, ich sag mal fast, oder einem der größten Screwjobs der Geschichte. Aber kannst du mir vielleicht noch erzählen, ab wann sie sich eigentlich nicht mochten? Weil das heißt ja immer, die beiden mochten sich gar nicht. Und eine Sache noch, und zwar bei Bret Hart hatte ich immer das Gefühl, dass er die Rolle des Guten sehr gerne einnimmt, aber wenn er mal böse sein konnte, eigentlich mehr Spaß hatte. Aber das hast du ja eh bei ganz, ganz vielen, dass sie sagen, ja, eigentlich macht es schon mehr Spaß, böse zu sein.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es ist für viele ein bisschen natürlicher, weil du keine Grenzen hast, so in dem, was du tun kannst. Also das ist zumindest das, was ich von ganz vielen Wrestlern gehört habe. Als Babyface hast du so ein relativ enges Korsett, was du eben machen darfst, während du eigentlich als Bösewicht, da darfst du alle Emotionen irgendwo rauslassen. Weißt du, darfst dich freuen, wenn du deinem Gegner schadest. Du darfst auch freuen, wenn du gewinnst. Aber du darfst auch genauso gut hinterhältig sein. Du darfst die Fans verarschen. Du darfst auch mal wütend sein und Dinge durch die Gegend werfen oder sonst irgendwas. Du hast einfach viel mehr Möglichkeiten da, um irgendwelchen Schabernack zu treiben. Insofern, ja, ich glaube, für viele ist das einfacher zu spielen. Zugleich ist es aber auch so, dass es auch einige Wrestler gibt, die natürlich nicht unbedingt als oder zum Heel gemacht sind, sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, auch da. Die richtig guten Heels, die müssen, glaube ich, auch dazu geboren sein, muss man so ausdrücken. Und wann sich Bret Hart und Shawn Michaels nicht mehr so richtig mochten, das hat sich, glaube ich, einfach so mit der Zeit ergeben. Ich glaube auch, dass da, ich habe jetzt da keinen genauen Zeitpunkt, muss ich sagen. Ich weiß aber auch, dass dass in Shawn Michaels ja gerade, bevor, also auch in der Zeit, bevor er dann eben zum ersten Mal Champion geworden ist, dass er auch dann immer mehr sein Ego entwickelt hat, sagen wir es einfach mal so, dass er da auch natürlich Backstage-Politics gespielt hat. Bret Hart natürlich auch jemand gewesen ist, der ein bisschen Angst um sein Standing gehabt hat, und es gab diesen Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Es gab immer, und der ist dann immer härter geworden, und der ist dann immer echter geworden, und gerade innerhalb dieser Fehde von Bret Hart und Shawn Michaels im Jahr 97, da sind ja auch viele Streitigkeiten quasi vor der Kamera ausgetragen worden, die teils eher weniger abgesprochen gewesen ist. Und so hat man dann ja wirklich eine bestehende echte Rivalität dann auch in eine wirkliche Storyline-Rivalität umgewandelt. Also die beiden waren sich zu der Zeit einfach nicht 100% grün, auch weil man da gesehen hat, was das für unterschiedliche Charaktere sind. Wir haben schon angesprochen, Bret Hart, Familienmensch und so ein bisschen bodenständiger, und Shawn Michaels natürlich super extrovertiert, sexy und keine Ahnung was. Ich glaube, das war auch was damals Bret Hart so ein bisschen aufgestoßen hat. Einfach, dass so jemand quasi auch so eine Aufmerksamkeit bekommt und vielleicht sogar von den Fans mehr geliebt wird, als das bei einem Bret Hart der Fall gewesen. Ich glaube, das war so ein bisschen auch diese Angst davor, dass man da abgelöst werden könnte.
Ne? Also, ja, absolut, absolut. Kannst du dich dran erinnern?
Ja.
Also Bret Hart hat eine meiner absoluten Lieblings Promo-Sachen für ein Wrestling-Spiel damals gemacht von Midway, wo er einen Tag bei Midway arbeitet und den Leuten erklärt, wie man Videospiele entwickelt. Kennst du das?
Ich überlege gerade, ich glaube tatsächlich nicht. Das habe ich so vorschnell ja gesagt und dann war es nur Lüge.
Ja. Also such das einfach mal irgendwie Bret Hart und Midway oder sowas. Das ist wirklich eines der witzigsten Videos überhaupt. Und damals habe ich es 10.000 Mal geguckt, war so, das ist so witzig. Dann zieht er sich er hat seinen Wrestling-Anzug an und zieht sich dann noch so eine Krawatte drüber, weil er hat ja den ersten Arbeitstag da. Dann hat er so einen ganz dummen Arbeitstasche hat er noch dabei und so weiter. Ich habe es immer geschickt für später. Guck's dir einfach mal an. Aber das ist so witzig. Aber dann bringt's auch jetzt nichts, wenn wir drüber reden. Aber schaut's euch mal an. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Er fährt auch so Gabelstapler und sowas alles in seinem Wrestling-Outfit. Und das ist schon sehr witzig. Ich würde gerne mal gucken, ob wir es wirklich schaffen, mal unter einer Stunde bei so einem Ding hier durchzukommen. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich nur 30 Minuten machen. Das klappt ja nie.
Nee, nicht wirklich.
Einmal ganz, ganz kurz als großen einschneidenden Moment den Screwjob erklären, was da passiert ist. Den haben wir eigentlich schon mal aus einer anderen Perspektive erklärt für Shawn Michaels, aber für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben, können wir es jetzt noch mal ganz kurz erläutern zumindest. Dann würde ich gerne über den Tod von Owen Hart reden und was das mit der Hart Family gemacht hat und auch mit Bret Hart und Vince McMahon. Vince McMahon und Bret Hart natürlich eh immer schon, ich sag mal so, nicht immer einig bei ihren Entscheidungen gewesen. Und Karriereende ist auch noch was wir besprechen müssen. Aber lass uns doch vielleicht mal ganz kurz mit diesem Screwjob anfangen. Und ich weiß, du hast die Geschichte, glaube ich, schon 25.000 Mal erzählt, aber magst du den Leuten eigentlich mal ganz kurz vermitteln, was denn der Montreal Screwjob war und warum es so ein einschneidendes Erlebnis war in der Geschichte der A, WWE und B, natürlich auch in der Geschichte von Bret Hart?
Kleiner Verweis auch hier, wir haben zuletzt irgendwann mal einen Podcast zum Thema, was wäre, wenn es den Montreal Screwjob nie gegeben hätte, gemacht. Auch da ist das vielleicht ganz interessant, da reinzuhören. Ja, Montreal Screwjob, wie gesagt, kennen glaube ich die meisten, die Wrestling in den 90ern verfolgt haben. Survivor Series 97 in Montreal, Kanada. Da war es ja dann so, dass Bret Hart noch Champion gewesen ist und dass aber klar war, dass er die Promotion verlassen würde in Richtung WCW. Die WCW ja damals der große Konkurrent. Und Bret Hart wollte aber nicht seinen Titel in Kanada verlieren, sondern hatte eben, ja, was soll man sagen, er hatte Angst um seinen Status, sagen wir es mal so ganz ehrlich. Und es gab da einfach Querelen darum, wie man jetzt quasi den Bret Hart, den Titel von ihm loseist, dann in Richtung Shawn Michaels. Bret Hart hat irgendwie angeboten, dass man quasi an dem Abend das als Smonch oder irgendwas anderes, also unklares Finish da irgendwie enden lassen würde. Zugleich hatte natürlich auch einen Vince McMahon Angst davor gehabt, dass ein Bret Hart einfach ja verschwindet und den Titel mit rüber zur WCW nimmt. Insofern, es herrschte da eine große Verwirrung, eine große Unsicherheit. Und ich will jetzt gar nicht komplett ausmalen, weil da kann man stundenlang drüber reden, über die ganze Geschichte. Man kann auch sehr viele Schuldzuweisungen machen. Ich glaube, da gibt es Schuldbekundungen in alle Richtungen ja inzwischen. Im Prinzip war es dann am Ende natürlich so, dass im Match ein Shawn Michaels einen Bret Hart in den Sharpshooter genommen hat und dann wurde der Kampf urplötzlich abgeläutet und das war der Screwjob, weil eben dieses Ende war nicht abgesprochen. Bret Hart hat seinen Titel quasi verloren und dann gab es eben den großen Eklat vor laufender Kamera. Bret Hart spuckt Vince McMahon ins Gesicht, macht das WCW-Zeichen und so weiter und so fort. Das ist im Endeffekt ist es halt eben ein Vertrauensbruch natürlich vor der laufenden Kameras, aber eben auch eine Art Überlebensstrategie von WWE oder WWF und Vince McMahon damals gewesen, der einfach in dieser Angst gelebt hat damals, dass ja womöglich der wichtigste Titel quasi zur Konkurrenz wandern könnte und dort entehrt werden könnte. Also es ist eine ganz vertrackte Situation damals gewesen und da hing natürlich dann auch noch der Referee Earl Hebner damals mit drin und solche Sachen. Also schwierige Kiste und ein sowohl dunkles Kapitel im Wrestling, weil eben dieser offensichtliche Bruch von Kayfabe vor der laufenden Kamera da vorgeherrscht hat und zum anderen eben auch ein wichtiges Kapitel, weil es war gleichzeitig das Ende von Bret Harts Karriere bei der WWF, er ist dann kurze Zeit später, einige Wochen später bei der WCW debütiert. Und vor allem Shawn Michaels, der da Champion geworden ist, hat es auch kein glückliches Ende genommen. Der hat sich ja dann wenig später beim Royal Rumble sehr, sehr schwer verletzt. Und auch für den hat dann erstmal die Karriere eine Pause eingelegt. Also es war eine extreme Zäsur, inklusive einer Charakterentwicklung bei einem Vince McMahon, der diesen Moment ja ausgenutzt hat, um den Evil Boss Character Vince McMahon, Mr. McMahon, zu kreieren. Ne? Dann auch mit dem berüchtigten Segment Brett Screwed Brett. Also er hat ja da ein langes Interview quasi im WWF-TV gehalten bei Raw. Und das ist ein einschneidender Punkt in der Karriere. Und nicht in der Karriere, sondern in der Geschichte gewesen. Einfach so.
Ja, absolut. Absolut.
Und mir war das damals, wir haben auch darüber gesprochen schon im Podcast, also mir war es damals nicht klar. Ich wusste, dass es irgendwas Merkwürdiges, was da passiert, aber ich konnte es überhaupt nicht einordnen, als ich das gesehen habe. Das war sehr merkwürdig. Ich weiß gar nicht, hast du das damals verfolgt?
Für mich war es nicht live, so, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe es erst quasi danach erfahren, als es schon passiert ist. Und für mich war das natürlich auch ein Aufreger, aber es war eher ein Aufreger. Ich war dann schon wieder ein bisschen aus dem Wrestling raus, minimal. So. Also ich war noch, für mich hat es nicht mehr einen Stellenwert gehabt, als wären sie Jesus, sage ich mal. Das heißt also, ich konnte durchaus auch mal ein bisschen, ein bisschen kritischer drauf schauen. Und für mich hat es so eine ganz faden Beigeschmack gehabt, weil ich das Gefühl hatte, dass Vince McMahon, was man ja auch heutzutage durchaus weiß dann, diese Firma mit sehr strenger Hand regiert. So. Mm. Und dass eigentlich egal ist, was die Leute wollen, wenn er was nicht will, dann passiert es auch nicht. Und sowas hasse ich an Chefs. Sowas hasse ich an Leuten, für die oder mit denen man arbeitet. Und das war für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis, weshalb auch dieser böse McMahon-Charakter gut für mich funktioniert mittlerweile.
Das glaube ich sofort.
Und ich fand's nicht nur schade für Brad, ich fand's auch schade für Sean, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das auch keine Art ist, wie du so einen Titel gewinnen willst, glaube ich.
Nee, also.
Also ich glaube, da wird auch Shawn Michaels zu selten gefragt, nach dem Motto, ey, wie fandest du das denn eigentlich? Dass da auch ein bisschen über, also wusste Shawn Michaels, dass das genau so passiert?
Ja, ich glaube schon, dass er da mit involviert gewesen ist.
Also ich kann mir das nicht, ich weiß es nicht, ob er das wirklich in der Form wusste. Aber ich fand es einfach auch für ihn, das ist auch keine schöne Sache zu sagen. Ja, ich war halt quasi Beteiligter beim größten Screwjob der WWE, so. Und bin der Nutznießer gewesen davon. Also ich finde, das ist irgendwie nichts, wo man stolz drauf sein kann. Und wenn er es nicht gewusst hat, finde ich es halt noch kritischer, da reingedrückt zu werden. So.
Ja, ne? Also wie gesagt, es ist ein strittiges Kapitel auf jeden Fall. Und ja, ne? Wie gesagt, es ist.
Aber ich kann Brett verstehen, ich kann Brett total verstehen. Dass er sagt, so, ja, ey, lass uns irgendwie anders regeln, aber ich möchte hier in Kanada den Titel nicht verlieren.
So. Ja, aber ich bin mir relativ sicher, dass Shawn Michaels damals da auch drüber Bescheid gewusst hat. Ja, also schwierige Kiste auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist eine einschneidende Geschichte gewesen. Und du hast ja gesagt, was wie ging es dann eben noch weiter? Es gab dann den Tod von Owen Hart
genau, bei Over the Edge damals. Genau, am 23. Mai 1999 war das Ganze. Genau. Und bitte mach du.
Also eine absolute Tragödie, die das Wrestling da heimgesucht hat, eine der schlimmsten Geschichten überhaupt.
Genau, für diejenigen, die es, ich mag immer diesen Satz nicht eigentlich, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, aber es gab ein Pay-Per-View, war es ein Pay-Per-View? Ja, muss ja. Ja. Over the Edge, am 23. Mai 1999 und Owen Hart war zu dem Zeit Intercontinental Champion und sollte gegen den Godfather antreten. Und eigentlich auch das Match gewinnen. Und die Idee war im Prinzip, weil er war ja nicht mehr als Owen Hart so richtig unterwegs, sondern als Blue Blazer, dass er sich von der Decke abseilt und quasi dann halt runterkommt. Und das hat ja auch schon ein paar Mal geklappt, so. Ich glaube, einmal sogar mit Owen Hart selbst. Der Undertaker ist so schon mal von der Decke gekommen und so weiter und so fort. Und das Problem war, dass wohl dieses Geschirr, das er anhat, das hatte nur einen Auslöser und das war ein Selbstauslöser. Und den Schnellauslöser, nicht Selbstauslöser, Schnellauslöser. Und der ist, soweit ich weiß, ist er gebrochen, oder?
Hat auf jeden Fall nicht funktioniert, ich weiß es gar nicht genau, aber es hat auf jeden Fall eine Fehlfunktion dran gegeben. Und,
genau, also warte mal, ich gucke mal, als Hart sein Kostüm richten wollte, löste er versehentlich die Sicherung. Ja. Fiel nach offiziellen Angaben 78 Fuß, also 24 Meter, und kam mit dem Körper im Ring in der Ringecke auf. Wegen schwerer innerer Verletzungen verstarb Hart nach circa 6 Minuten noch im Ring liegend. Kommentator Jim Ross informierte die Zuschauer, dass ein schwerer Unfall geschehen sei und beteuerte, dass es sich nicht um eine Storyline handelt. Nach Harts Transport ins Krankenhaus, wo nur noch sein Tod festgestellt werden konnte, benachrichtigte Ross die Fernsehzuschauer darüber. Und genau, da kann man dann auch sagen, da ist halt viel Scheiße passiert, muss man dazu sagen. Also die Show wurde nicht abgebrochen.
Ja.
Vince McMahon hat gesagt, das wird weiter stattfinden.
Show must go on.
Genau, the show must go on. Und dann gab es eine Sonderausgabe danach von Raw, 1 oder 2 Tage später, wo die Hart-Familie auch gesagt hat, so, ey, das wollen wir eigentlich gar nicht. Weil wir haben den Jungen durch deine Einsparpolitik verloren. So. Und genau. Und dann war es so, dass die WWE, glaube ich, auch auf seiner Trauerfeier war, oder?
Ich glaube, ich meine ja. Also ich habe jetzt da nicht die genaue Gästeliste im Kopf. Also
hier, zudem machte McMahon die Beerdigung Harts zu einer TV-Trauerzeremonie, obwohl Martha Hart der WWE ausdrücklich verboten hatte, ein Kamerateam erscheinen zu lassen oder überhaupt anwesend zu sein. Ein Blumenstrauß von McMahon, der wurde sofort entsorgt.
Ja, es gab ja später noch, um so ein bisschen schönere Sachen zu sagen, es gab ja später auch noch so ein Würdigungsmatch, nenne ich es einfach mal, zwischen Bret Hart und Chris Benoit bei WCW Nitro, was auch übrigens hervorragend gewesen ist, auch wenn die Personalie Chris Benoit ja heute auch sehr negativ behaftet ist, aber das ist auch ein hervorragendes Match gewesen, auch ein sehr emotionales Match damals. Ist auch ein hervorragender
Wrestler, also du musst,
absolut.
Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, man trennt das eine vom anderen, ist das gleiche wie beim SLA Dying Sänger, der seine Frau umbringen lassen wollte, kommt jetzt ein neues Album raus, er ist geläutet, so, hat halt auch nicht geklappt, muss man dazu sagen. Aber er ist geläutet, hat sich entschuldigt öffentlich und kommt jetzt ein neues Album raus. Das ist natürlich trotzdem eine Sache, die da hinterher hängt. Ne? Schwierig. Also auch bei Chris Benoit war es dann natürlich schwierig, dann das Ganze irgendwie dann zu machen. So, oder Chris Benoit ist halt ein fantastischer Wrestler gewesen.
So. Ja, also ich habe schon mal gesagt, ich kann halt eben den Menschen und den kranken Menschen, was da passiert ist, nicht 100% von dem von dem Wrestler trennen. Also ich habe da immer meine Probleme damit, wenn ich mir Matches von Chris Benoit anschaue. ist das da tut's irgendwie so in der Seele weh, aber trotzdem dieses Match für Owen damals, das war wirklich herausragend. Und ja, im Endeffekt war es für mich so, dass dann, sobald Bret Hart rüber zur WCW gegangen ist, das auch so ein bisschen, da hat man gemerkt, da ist sehr viel in ihm gebrochen. Also der Montreal Screwjob hat sehr viel kaputt gemacht, auch bei ihm in der Seele. Ich glaube, da hat sehr viel nicht funktioniert. Die WCW war auch nicht gerade das ideale Pflaster zum damaligen Zeitpunkt. Sehr viel Politik. Und man hat ja Bret Hart auch in erster Linie dazu geholt, um noch ein bisschen die Shows zu pushen. In erster Linie auch noch Thunder, was ja auch nicht gerade so geil gewesen ist. Schwierige Zeiten für Bret Hart, und dann gab es ja auch noch diesen ominösen Kick eines Bill Goldberg, der dann ja dafür gesorgt hat, quasi mit diesem Gehirnerschütterungssyndrom, was Bret Hart sich dann zugezogen hat, dass ja dann die Karriere eines Bret Hart auch relativ schnell geendet ist 2000, und dann war es das, ja, und ich habe es gerade schon erzählt, also ich habe ihn da nochmal live gesehen, als er dann nochmal bei einer Deutschlandtour der WCW zumindest ein Interview im Ring gehalten hat und sich entschuldigt hat dafür. Super emotional, also auch damals gab es dann Owen-Owen-Rufe und solche Sachen, das tat einem dann in der Seele weh. Also wie hast du das Karriereende eines Bret Hart wahrgenommen? Ich meine, er ist ja später nochmal zurückgekommen irgendwo dann zur WWE, aber dieses Ende um die 2000 rum war ja schon ja auch eine kleine Tragödie, oder?
Ja, aber für mich war das damals nicht mehr so relevant. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Also für mich war die Hochzeit die, in der ich so 19, also 9 bis 10 Jahre alt war, und danach ist es immer ein bisschen abgeflaut. Und ich habe für mich da keinerlei wirkliche Emotionen dahinter. So.
Okay.
Ich habe jetzt wieder ein bisschen, also ich folge ihm jetzt auf Instagram und Co. So. Er hatte jetzt auch mit Krebs zu kämpfen und so weiter und so fort. Und das verfolge ich jetzt schon wieder, aber aus einem gereifteren Standpunkt heraus, glaube ich.
Ja, und, das kann ich verstehen.
Der Aspekt des, er hat aufgehört zu wrestlen, klar, das muss er irgendwann. So, deswegen ist es halt für mich so, ja, irgendwie muss es enden, und dann endet es halt so. Also es ist halt schade, wenn es halt so endet wie beispielsweise bei einem Owen Hart oder wie bei einem Chris Benoit und so weiter. Das ist halt viel, viel tragischer, als jetzt zu sagen, okay, das Ende des, entweder die Storyline oder das oder das oder das letzte Match gefiel mir nicht, das ist noch was anderes.
Ja, ich fand es halt eben schon heftig, weil es eben auch kein Ende gewesen ist, was quasi freiwillig gekommen ist, sondern eben, weil es eben durch eine Verletzung gekommen ist. Und ich finde, Bret Hart hätte natürlich eben noch eigentlich es verdient gehabt, nochmal so seine Abschiedstour vernünftig zu haben. Die hat er eben nicht bekommen, und du hast es gerade angesprochen, auch gesundheitlich. Er hatte ja verschiedenste Arten von Erkrankungen, inklusive Schlaganfällen nach einem Motorradunfall, Krebs hast du angesprochen und so weiter. Also der hat's auf jeden Fall nicht einfach gehabt. Auch da ist ja jemand, der sich dann auch teilweise auch ein bisschen bitter natürlich zum Wrestling geäußert hat und auch zur Vergangenheit geäußert hat. Das hat sich zuletzt ein bisschen wieder gegeben und so. Es gab ja dann auch mal die quasi Versöhnung mit WWE und so. Also ja, ich wie gesagt, mir als wirklich Bret Hart-Fan der nicht ganz erste Stunde, aber der zweiten Stunde, mir hat das damals so ein bisschen in der Seele wehgetan, und mir hat auch diese Entwicklung wehgetan, die Bret Hart dann genommen hat. Aber mein Gott, Wrestling ist nicht immer fair, das Leben ist nicht immer fair, und manchmal spielt das nun mal so. So traurig das ist. Was ist denn jetzt so dein Schlussfazit zu Bret Hitman Hart?
Mein Schlussfazit zu Bret Hitman Hart ist, dass wir heutzutage vor allem Wrestler brauchen, die ein bisschen so die Position von Bret Hart wieder einnehmen. Das fehlt mir derzeit ein bisschen, muss ich sagen, aber das fehlt mir schon seit längerer Zeit. Bret Hart hatte halt für jede Generation so ein bisschen was, weißt? Die Väter waren dann damals gefühlt so, ey, das ist ein cooler Typ, so. Und die Kids waren so, hey, das ist mein Vorbild, so, ich will diese Brille haben. So. Und die Frauen waren irgendwie so, ja, Mann, der sieht nice aus. Das ist ein guter Sexmacher. Ein Sexmacher.
Ja. Der ist auch ein guter Familienpapa und so. Das ist ein guter, solider Typ.
Genau. Ja,
das ist ein Arbeiter.
Ja, ist ein amerikanischer, oder mir ist mal ein kanadischer, aber für mich damals amerikanischer Arbeiter. So. Und muss man sagen, mit öligen Haaren natürlich.
Das
und,
stimmt.
Also, in meiner Top 5 Liste ist er auf jeden Fall immer dabei. Top 5 Wrestler aller Zeiten ist, Top 10 Liste Wrestler aller Zeiten ist er auf jeden Fall dabei. Top 5 Liste, je nachdem, ob ich wieder so einen Bret Hart Heeper habe oder nicht.
Ja,
manchmal rutscht er auch raus.
Ich habe ja schon gesagt, was Bret Hart für mich bedeutet, also einer absoluten Helden. Was man da aber noch sagen muss, Bret Hart ist auch mitverantwortlich für eines der schlimmsten Musikvideos aller Zeiten, die es damals gegeben hat. Ich glaube, es hieß irgendwas mit Time to Say Goodbye oder sonst irgendwas. Diese ganz schlimme von dem WrestleMania-Album damals, wo er so einen schnulzigen Liebessong mitsprechen musste mit so einem ganz furchtbaren Refrain.
Kenn ich also auch gar da, nicht.
Es ist richtig grauenvoll. Deswegen, also da ist er auf jeden Fall in den Top 5 der schlechtesten Wrestler-Musiken. Und er hat mir, also auch da, das klingt jetzt wieder furchtbar pomadig irgendwie, aber er hat mir einfach auch zur damaligen Zeit echt viele schöne Erinnerungen geschenkt. Egal, ob es jetzt halt eben diese Schlacht von WrestleMania 9 damals mit Yokozuna gewesen ist, die Fehde mit einem Owen Hart, diese Geschichte mit Stone Cold Steve Austin, und da war furchtbar viel Schönes dabei. Auch die Zeit mit der Hart Foundation habe ich echt genossen. Insofern ein sehr großer Teil oder ein sehr großer Bestandteil davon, dass ich heutzutage noch Wrestling-Fan bin, weil ich glaube, dass ohne Bret Hart wäre ich wahrscheinlich nicht über die 90er Jahre Wrestling-Fan geblieben, sondern wäre vielleicht früher abgesprungen. Insofern absolutes Hut ziehen vor Bret the Hitman Hart, und ich glaube, damit können wir hier auch auf die Finishing-Stretch gehen, oder?
Ja, absolut.
Ja, dann sind wir durch, würde ich sagen.
Also wir können den Sharpshooter nochmal thematisieren.
Den Sharpshooter.
Sharpshooter, finde ich, ist immer noch einer der geilsten Finisher der WWE-Geschichte. also in meinem Kopf war es immer so, das sind die größten Schmerzen aller Zeiten. Und er war auch mein Finisher neben dem Figure for Leg Lock, wenn ich gewrestelt habe mit meinem Bruder. Das hat man ja früher gemacht, man sollte es nicht tun, don't try this at home. Aber früher hat man das at home getried, sag ich mal.
Ja.
Und da war ich immer der Sharpshooter-Mann.
Ich habe letztens noch so ein Internet-Meme gelesen, und da stand irgendwie so sinngemäß, du bist nicht in den 90ern groß geworden, wenn du nicht einmal eins deiner Geschwister in den Sharpshooter genommen hast.
Aber es ist de facto so, ja.
Ja, das ist, it's funny because it's true. Ja, so war das damals. Also ich mochte den Sharpshooter eben auch. Also ich finde, das war eine Aktion, die hat gut zu einem Bret Hart gepasst, dass er da nicht so einen Haut-drauf-Finisher gehabt hat oder sonst irgendwas. Aufgabegriff hat immer gut funktioniert. Der Sharpshooter generell hat ja eine gewisse, wie du schon gesagt hast, eine gewisse Glaubhaftigkeit. Irgendwie, der sieht schmerzhaft aus. Du kannst ihn quasi gegen jeden ansetzen. Es gibt eine gute Möglichkeit, um da auch Konter draus zu zeigen und so. Also großer Fan vom Sharpshooter. Auch bei Sting jetzt zum Beispiel, hat den ja auch quasi adaptiert, ne? Der Scorpion Deathlock, den gab's ja, gibt's ja auch. Also insofern, ja, pro Sharpshooter auf jeden Fall von meiner Seite.
Sehr schön. Dann sind wir jetzt tatsächlich durch, weil ich wollte den Sharpshooter nicht außen vor lassen, weil für mich ist er einer der, ich sag mal, bekanntesten, wahrscheinlich sogar Finisher überhaupt, aber auf jeden Fall einer der Finisher, wenn du nur einen Finisher kennst aus der WWE-Geschichte, ist es, glaube ich, der Sharpshooter.
Das oder hast du zumindest
schon mal gesehen. Ja, aber du hast das schon mal gesehen. Das ist ein Move, den hast du de facto schon mal gesehen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Und das war's. Was man auch gesehen haben sollte übrigens, ist am 22. August.
Oktober.
August. Heute ist August. Tatsächlich jetzt in fast zwei Monaten.
Ja.
Hä? Ich dachte, du wolltest was sagen.
Nee, ich wollte dich nur korrigieren, dass es im Oktober ist.
Ja, aber du weißt ja gar nicht, letzte was ich Woche sagen wollte. Ich wollte nämlich sagen, am 22. August findet das große Ringelpiez mit Anfassen statt, hier in meiner Heimatstadt. Aber das ist euch sicherlich egal, denn am 22. Oktober erscheint dafür WWE 2K20 von unseren Kumpels von 2K. An die nochmal ein dickes Dankeschön, dass wir diese Folge aufgenommen haben und sie euch kostenlos zur Verfügung stellen. Die Jungs zahlen quasi das Trinkgeld, sodass ihr diese Folge kostenlos bei Radio Nukular oder bei Headlock auf Patreon hören könnt. Und Dankeschön dafür. Und vielleicht sehen wir beide uns ja mal bei einem Livestream zu WWE 2K20. Das wäre was. Weil dann können wir so eine Fehde auch mal nachspielen. Dann machen wir einfach 9 Stunden lang Livestream.
Oder ich zwei. Will aber nicht in Sharpshooter genommen werden.
Ja, aber wir machen das so. Wenn wir verlieren, dann muss der Verlierer dann darf er wirklich eine echte Aktion machen.
Ich weiß nicht, ob ich das möchte.
Okay, aber kannst du dir überlegen, das Kieselchen steht bereit.
Ja, ich bin gespannt. Ich brauche dann noch einen passenden Ringnamen natürlich. Also, ja,
du bist doch der Zirkusdirektor. Ja. Das haben wir doch schon geklärt. Deine Frau will doch mit einem Zirkusdirektor zusammen sein.
Ja, ja. Nur weil ich komische Sachen geträumt habe.
Nee, ich sag dir nur, wie es ist. Ich sag dir das, was du mir gesagt hast.
Ja, ich sollte dir vielleicht nicht so viel erzählen.
Na gut. So, Freunde, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Olaf, dass du und ich heute Zeit hatten. Das freut mich. Und ich würde sagen, wir sind raus.
Ich freue mich auch enorm. Genau, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Achso, wen nehmen wir eigentlich beim nächsten Mal? Weißt du schon?
Oh, ich weiß nicht. Wen soll man da nehmen? Vielleicht schreibt ihr uns doch einfach mal, wen wir da nehmen sollen. Mach mal ein paar Vorschläge.
Ich bin zum Beispiel für Dink. Wäre auch Doink, eine geile Dink. Reihe. Pink einfach und so. Wink. Ja, aber ich finde die Reihe geil. Undertaker, The Rock, Shawn Michaels, Bret Hart, Dink.
Also, vielleicht eine McFoley oder so.
Ja, vielleicht habt ihr Ideen. Oh, McFoley, auch sehr, sehr schönes Thema. Und bietet sich auch an, Autor von tollen Büchern und so weiter und so fort. Haut rein, bis dann, auf Wiedersehen.
Tschüss.
So, das war doch eine schöne Sache. Das war eine runde und gute Sache, sag ich mal.